www.dasgehirn.info.
Sind wir Menschen frei in unseren Entscheidungen? Bestimmen wir selbst, was wir tun und lassen? Ja, was wir überhaupt wollen? Viele Neurowissenschaftler würden diese Fragen rundheraus mit Nein beantworten. Nein, Willensfreiheit ist eine Illusion, sagen sie. Letztlich sind wir völlig bestimmt von naturgesetzlichen Prozessen, die in unserem Gehirn ablaufen. Unabänderlich wie ein tickendes Uhrwerk. Aus dieser These folgt aber, wenn zum Beispiel ein Mann seine Frau schlägt, dann ist auch das das Ergebnis dieser neuronalen, streng kausalen Prozesse. Der Mann wäre demzufolge wohl nicht in der Lage, in diesem Moment anders zu handeln. Wenn es um unsere Freiheit so schlecht bestellt scheint, machen da Konzepte wie Verantwortung und Schuld überhaupt noch Sinn? Darüber spreche ich mit Professor Henrik Walter. Er ist Psychiater an der Charité in Berlin mit den Schwerpunkten psychiatrische Neurowissenschaft und Neurophilosophie und er hat sich intensiv mit dem Thema Willensfreiheit beschäftigt. Herr Professor Walter, prominente Neurobiologen sagen uns zugespitzt, nicht wir sind es, die Entscheidungen treffen, sondern unser Gehirn. Und das Gehirn, das ist eine biologische Maschine, die streng kausal oder deterministisch den Naturgesetzen gemäß funktioniert. Kann man auf dieser Grundlage eigentlich noch eine Handlung einer Person zuschreiben, so wie wir das gewohnt sind?
Naja, erstmal muss man sich ja fragen, ob das stimmt. Was die Neurobiologen sagen, was sicher richtig ist, wir entscheiden mit Hilfe unseres Gehirns als Personen. Aber natürlich sind wir mehr als unser Gehirn und es ist durch viele öffentliche Diskussionen eine gewisse Verengung auf die Maschine Gehirn geschehen. Und das Gehirn ist eine Maschine, das Gehirn funktioniert nach Naturgesetzen. Ob die deterministisch sind oder nicht, das wissen wir nicht genau, das muss die Physik entscheiden.
Das heißt, es ist noch nicht klar, ob objektiv gesehen jetzt durch Naturgesetze vorherbestimmt ist, wie ein Mensch sich in einer bestimmten Situation verhält. Oder bleibt uns sozusagen ein Ausweg aus dem Determinismus?
Nach allem, was wir wissen, ist es ja nicht so, dass die Welt streng deterministisch ist, sondern die Quantenphysik sagt uns ja, sofern wir sie jetzt richtig verstehen, das Gegenteil. Die Frage ist, ob uns das unbedingt hilft. Und die allgemeine Meinung in der Philosophie, in der analytisch informierten Philosophie, ist ja, dass ein Indeterminismus uns nicht freier macht, sondern höchstens unfreier, weil zufälliger. Und das ist sozusagen die eigentliche Krux, dass nicht die Frage ist, ob wir determiniert sind, sondern wie wir determiniert sind. Ob dann noch ein bisschen Indeterminismus eine Rolle spielt, ist nicht wesentlich. Was wichtig ist, ist, dass das Gehirn eben nur zu einem sehr kleinen Teil bewusst, rational und überlegt funktioniert und sehr viele Mechanismen, die im Gehirn sind, die für unsere Informationsverarbeitung, unsere Entscheidungen, unsere Gefühle, auch unsere moralischen Gefühle verantwortlich sind, uns gar nicht direkt zugänglich sind und sozusagen nicht transparent für uns sind. Und daraus kann schon was folgen für die Frage von Schuld und Verantwortlichkeit.
Sie sagen also, dass, weil so viel Unbewusstes passiert, unsere Freiheit ein Stück weit Illusion ist, dass eben nicht nur die bewussten, rationalen Gründe zählen, wenn wir Entscheidungen treffen.
Genau. Also wer glaubt, dass sich gerade unsere verantwortlichen Entscheidungen alleine aus rationalen, bewusst zugänglichen, leicht revidierbaren Überlegungen ergeben, der irrt und der unterliegt einer Illusion.
Aber die Zuschreibung einer Tat zu einer Person, zu einem Urheber, egal ob jetzt bei guten oder schlechten Taten, die ist aus Ihrer Sicht überhaupt nicht behindert dadurch?
Überhaupt nicht behindert würde ich nicht sagen. Es ist natürlich möglich. Man muss sich überlegen, welchen starken Begriff von Moralität oder auch von Vorwerfbarkeit man haben will. Wenn der Begriff der Vorwerfbarkeit beinhaltet, dass jeder zu jedem Zeitpunkt sich völlig anders entscheiden könnte, dann ist das, wie gesagt, eine Illusion. Und wer auf einer solchen Letztverantwortlichkeit beharrt, der nimmt die Realität, wie sie unter anderem die Neurobiologie, aber vor allem auch die Psychologie aufgedeckt hat, nicht ernst.
Nun basiert aber ja unser Konzept von Schuld, auch unser Strafrecht, auf der Möglichkeit, sich anders zu verhalten in einer gegebenen Situation. Was machen Sie damit?
Ja, das ist ein tatsächlich tiefes und schwerwiegendes Problem in einem gewissen umgangssprachlichen Sinne. Können wir uns natürlich anders verhalten, mal verhalten man so und mal verhalten man so, das ist ja aber nicht gemeint, sondern gerade vor Gericht ist gemeint, dass man sich in einer ganz konkreten Situation zu einem bestimmten Zeitpunkt immer auch hätte anders entscheiden können. Wenn man das ganz ernst nimmt, so wie es im Gesetz formuliert ist und so wie es auch in der Philosophie des Strafrechts diskutiert wird, dann geht das nicht. Und das wissen eigentlich auch die Strafrechtler und das wissen insbesondere die Philosophen, die sich mit dem Strafrecht beschäftigt haben. Und deswegen ist es so, dass das Grund, also dass die Grundprinzipien, auf denen sozusagen unser niedergeschriebenes Strafrecht beruht, tatsächlich auf einem illusionären Begriff von Freiheit ruht. Um den schert sich dann aber keiner mehr so richtig, weil vor Gericht sagen Leute, naja, so genau meinen wir es ja auch nicht oder das kann man ja gar nicht genau entscheiden, das überlassen wir mal lieber den Physikern und wurschtelt sich so ein bisschen durch. Und das ist, was man zumindest im deutschen Strafrecht vorwerfen kann, dass es den Erkenntnissen, sowohl den philosophischen, psychologischen und auch neurobiologischen Erkenntnissen, die wir inzwischen gewonnen haben, nicht gerecht wird. Jetzt kann man fragen, müssen wir das Strafrecht ändern? Manche sagen ja, manche sagen nein. Wenn wir es ändern, müssen wir es revolutionieren oder nur reformieren? Ich bin der Meinung, man muss es auf jeden Fall reformieren. Wenn man mit Strafrechtlern oder auch forensischen Psychiatern darüber spricht, dann sagen die aber alle, naja, das hat sich jetzt so gut bewährt. Und natürlich, wenn man es ganz ernst nimmt, kann man es nicht ganz ernst nehmen, aber wir interpretieren diese Begriffe auch alle ein bisschen anders. Und das Recht ist nun mal konservativ und solange es ganz gut funktioniert, tasten wir das mal lieber nicht an, wer weiß, was wir dann anrichten. Das sagt zwar keiner so explizit, aber das ist so ein bisschen die Meinung.
Okay, das ist Pragmatismus zugunsten des Status quo, sage ich mal. Aber grundsätzlicher gefragt, gibt es überhaupt noch eine Rechtfertigung dafür, zu bestrafen? Wenn ich doch aufgrund mangelnder Freiheit Schuld gar nicht mehr richtig zuschreiben kann. Wieso sollte ich Ihnen jetzt nicht zum Beispiel eine Ohrfeige geben und sagen, das war mein Gehirn? Das war dazu determiniert, da können Sie mir jetzt keinen Vorwurf draus machen.
Es gibt ja also mehrere Dinge. Erstmal, dass der Pragmatismus, diese pragmatische Einstellung, das war jetzt nicht meine, sondern das war ja die von vielen sozusagen Rechtsvertretern. Ich würde die ja nicht teilen. Ich würde ja sagen, es gibt Reformbedarf. Zweitens, Straf und Vorwurf ist nicht das Gleiche. Also für das Strafrecht zwar schon. Die sagt, ein Urteil des BGH, Schuld ist Vorwerfbarkeit. Also insofern könnte man das gleichsetzen. Aber wenn man genauer hinguckt oder ihre Frage anguckt, und dann Schuld, Strafe und Vorwerfbarkeit jetzt versucht ein bisschen auseinanderzuklamüsern, kann man selbst in einem totalen deterministischen Welt, die es vielleicht gar nicht gibt, kann man immer noch Strafe rechtfertigen, nur zu einem anderen Zweck. Was es sozusagen philosophisch gesehen nicht tun kann, ist zu sagen, wenn man gegen eine Norm verstoßen hat, lädt man Schuld auf sich und diese muss irgendwie ausgeglichen werden oder vergolten werden durch eine Strafe. Das kann man dann nicht mehr mit Recht behaupten, aber man kann sagen, Strafen ist sozusagen eine gesellschaftliche Institution, die gewisse Effekte hat, gute Effekte, und deswegen sollte man sie auf keinen Fall aufgeben. Und tatsächlich wissen wir aus vielen psychologischen und neuroökonomischen Untersuchungen, dass es tatsächlich so ist. Wenn man jetzt zum Beispiel so psychologische Spielexperimente macht, wo man also den anderen übervorteilen kann oder kooperieren muss, dann zeigt sich, dass die Einführung der Möglichkeit einer Strafe kooperatives Verhalten fördert und egoistisches Verhalten vermindert. Und das ist ein gutes Argument dafür, Strafe zum Beispiel nicht aufzugeben.
Sie haben Reformbedarf beim Strafrecht angesprochen. Nun kennt das Strafrecht ja den Fall, dass es zugesteht, dass jemand unfrei war. Dann geht es auch nicht mehr um Bestrafung, sondern um sowas wie Sicherheitsverwahrung, also um den Schutz der anderen. Müsste dieses Konzept der Unfreiheit jetzt ausgeweitet werden? Auch eine Unfreiheit der normalen Täter anerkannt werden?
Das Strafrecht kennt im Prinzip nur zwei Kategorien. Entweder ist jemand schuldfähig oder nicht. Es macht dann noch eine gewisse Abstufung bei der Schuldfähigkeit. Man kann voll schuldfähig oder vermindert schuldfähig sein, aber im Prinzip ist das ein Entweder-Oder. Und hier müsste man sagen, aus rein psychobiologischer Sicht ist das unsinnig, sondern es ist vielmehr so, dass wir alle mehr oder weniger schuldfähig, beeinflussbar, steuerbar, verantwortlich sind. Und wenn man es ganz genau nehme, müsste man sozusagen das Ausmaß zum Beispiel einer Strafe von dem Grad der Freiheit oder Schuldfähigkeit, über den wir verfügen, abhängig machen. Und da sind wir meiner Meinung nach nicht auf einem Entweder-Oder, sondern auf einem Kontinuum. Für die Extremfälle gibt es gar keinen Streit zwischen verschiedenen Positionen. Also wenn jemand in einer akuten Psychose etwas tut oder in einem völligen Verwirrtheitszustand oder in einem dementen Zustand, dann gibt es gar keinen Streit. Das Problem ist vielmehr ein ideologischer Streit für ganz normale Menschen und dann eben diese Frage des Zwischenbereiches. Und da spielt die Neurobiologie eben eine große Rolle, weil sie schon jetzt dabei dazu beitragen kann und auch dazu beitragen tut, dieses Schubladendenken, entweder schuldfähig oder nicht, aufzuweichen weil es zeigt, dass es da ganz viele Zwischenstufen gibt und damit weiß das Rechtssystem noch nicht so richtig umzugehen.
Und da kommt jetzt aber auch nur eine schrittweise Weiterentwicklung in Frage, wenn ich Sie richtig verstehe. Wahrscheinlich auch, weil ja die neurobiologischen Erkenntnisse nur allmählich voranschreiten.
Also es kommen mindestens zwei Dinge in Frage. Das eine ist natürlich, wir wollen weiter Erkenntnisse darüber gewinnen und das tun wir ja auch. Und da lassen sich die neurobiologisch orientierten Leute und auch die psychologisch orientierten ja nicht beirren, sondern die machen einfach weiter. Das zweite ist ja, was folgt aus dieser Forschung? Also aus der, die es jetzt schon gibt und aus der, die noch, es noch geben könnte. Und da ist eigentlich der Streit, weil man könnte jetzt, es gibt eigentlich drei Optionen. Die eine Option ist zu sagen, das hat sich alles ganz gut bewährt, lassen wir es doch so ist, auch wenn wir uns in Widersprüche verwickeln. Die zweite ist zu sagen, nein, wir müssen was ändern und zwar sofort. Und dann gibt es natürlich noch Zwischenstufen. Und die dritte, und das ist eigentlich ganz interessant, die ist, naja, unsere Praxis ist eigentlich in bestimmten Dingen widersprüchlich. Aber es gibt gute Gründe, sie in manchen Bereichen aufrechtzuerhalten. Ein Grund könnte zum Beispiel sein, es ist gar nicht möglich, für jeden Einzelfall konkret das Maß an Freiheit oder Nichtfreiheit zu bestimmen. Und solange wir es nicht wissen, nehmen wir einfach an, jeder ist frei, bis zum Beweis des Gegenteils. So verfährt ja das Recht im Prinzip schon, ohne auch das offiziell anzuerkennen. Also man behält eine Praxis bei, aber in einem anderen Argument. Nicht, weil wir alle frei sind, sondern weil es unpraktisch und oder unpraktikabel ist, so etwas festzustellen. Und ich denke, was praktisch passieren wird, ist, dass in ausgewählten Bereichen es tatsächlich praxisrelevante Änderungen geben wird. Also ich nenne jetzt mal einen Bereich, in dem Bereich der Prognosen. Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Aber im Moment werden ja Prognosen gefährlicher Straftäter, also bei Gewalttaten und im Sexualstrafrecht, rein psychologisch betrieben. Und da könnte die Neurobiologie beitragen, diese Prognosen stückweise zu verbessern. Wenn man jetzt glaubt, durch die Neurobiologie würde alles viel, viel besser, das ist nicht klar. Aber in manchen Fällen könnte es besser werden. Und die Neurobiologie könnte auch dazu beitragen, eine weitere Illusion zu zerstören. Und das ist nämlich die Illusion der absoluten Sicherheit. Denn es wird niemals möglich sein, weder mit psychologischen noch mit neurobiologischen Mitteln 100%ig exakt vorherzusagen, ob jemand rückfällig wird oder nicht. Und da ist natürlich auch eine gewisse Gefahr, dass man die Neurobiologie in einem viel zu frühen Stadium, ich sage mal, missbraucht. Man sagt, wir haben jetzt zum Beispiel gefunden, bei den und den Tätern ist irgendwas im Gehirn anders, also müssen wir die für immer einsperren. Dieser Schluss ist in dieser Schlichtheit bestimmt falsch.
Ganz zum Schluss möchte ich jetzt gerne noch mal ein bisschen wegkommen von der Frage des Strafrechts und hin zu, wie gehe ich eigentlich mit mir selber als moralisches Wesen um? Man könnte jetzt ja in die Versuchung kommen, vor sich selber alles zu entschuldigen und zu sagen, ich kann nicht anders, mein Kopf kann nicht anders, ich bin diesen Kräften, die da herrschen, psychologisch, neurobiologisch ausgeliefert. Das wäre ja der Entwicklung des Menschen wahrscheinlich nicht wirklich zuträglich, so eine Einstellung. Was haben Sie für einen Vorschlag, wie man damit umgeht?
Ja, also das ist nicht einfach. Man kann sehr generell darauf antworten, kann sagen, es gilt halt, das zu unterscheiden, was wir ändern können und was wir nicht ändern können. In einem strengen Sinne, wenn die Welt deterministisch wäre, könnten wir in einem strengen Sinne ja gar nichts ändern. Aber erstens ist die Welt nicht deterministisch. Zweitens, selbst wenn sie es wäre, wissen wir sehr viel nicht. Das heißt also, man kann schon legitimerweise, vernünftigerweise zwischen Dingen unterscheiden, die leicht zu beeinflussen sind und die nicht schwerer zu beeinflussen sind. So. Und im Prinzip ist es natürlich so, auch wenn die Welt nicht deterministisch ist, dass wir alle ein Produkt unserer Vergangenheit im Sinne von Veranlagung, von Erziehung und von Erfahrungen sind und unseren Überlegungen. Wir wissen aus der Psychiatrie und aus der Psychotherapie, dass alleine sozusagen das Vorhaben, irgendwas zu ändern, nicht unbedingt viel hilft, sondern da gibt es Techniken, wie man sich selbst beeinflussen kann. Viele Menschen neigen dazu, immer nur über sich nachzudenken und zu grübeln und dann zu einem Entschluss zu kommen und sagen, ich muss jetzt einfach anders werden, ohne zu wissen, wie sie das schaffen sollen. Erfolgreichere Menschen, sei es, dass sie davon selber drauf kommen oder eben in der Psychotherapie dabei Unterstützung erfahren, die müssen sich erstmal kennenlernen, müssen wissen, was ist sozusagen ihr schwerer veränderbarer Kern, was wollen sie und inwiefern tun sie das dann sozusagen so beeinflussen, dass etwas Wünschenswertes dabei herauskommt. Und dabei spielen natürlich auch moralische Normen eine Rolle. Und das Paradoxe ist an dieser ganzen Selbstveränderung, dass wir wiederum aus der Wissenschaft wissen, dass gewisse positive Illusionen über sich sehr nützlich sind. Also 80-90% der Leute sind der Meinung, sie fahren überdurchschnittlich gut Auto. Das kann schon rein statistisch nicht sein. Und man weiß, dass Gesunde sozusagen in der Regel sich selbst überschätzen und sich positiver sehen, als sie wirklich sind. Das hilft aber. Und jetzt ist die Frage, wie gut man damit leben kann, zu sagen, okay, in manchen Bereichen habe ich halt Illusionen, aber das ist doch ganz praktisch und ist jetzt nicht schlimm. Das wäre die gesündeste Art. Das ist nicht positives Denken. Es ist nicht, dass man sich einredet, dass man der Tollste ist, sondern dass man nicht in jedem Falle darauf besteht, eine Illusion, die man über sich selber hat, sozusagen zu zerstören. Und ich denke, für sich selber ist das okay, aber wenn es eben um solche Sachen geht wie Bestrafen, da muss man eben der Realität ein bisschen kritischer ins Auge sehen und kann nicht so einfach sagen, tun wir mal so, als ob das alles so wäre, wie es im eigenen Leben vielleicht manchmal nicht nur möglich, sondern auch gesund ist.
Sagt Professor Henrik Walter, Psychiater, Neurowissenschaftler und Neurophilosoph in Berlin. Die Fragen stellte Ulrich Pontes für
dasgehirn.info.